Ja, geliebter Vater, hab Dank, dass wir dich immer wieder anbeten, preisen und ehren dürfen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dir danken wir, Herr Jesus, dass das stimmt, was wir gesungen haben. Dass du der bist, der vom Himmel herabgekommen ist in unsere Schuld, in unser Elend. Du hast alle Schuld, alles, was uns belastet, was uns quält, alle Krankheit, alle Dunkelheit an dein Kreuz getragen. Du hast in deiner Auferstehung einen Neuanfang geschenkt. Wir können dir nicht genug dafür danken. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Geheimnis immer wieder neu lebendig machst in unserem Herzen, dass es zur Triebfeder für unseren Alltag wird, dass deine Gnade, deine Treue unseren Alltag überstrahlt, dass wir mit Freuden in der Hingabe des Herzens dir nachfolgen, mit dir gehen und im Aufblick zu dir fröhlich sind, weil du der Herr bist. Ich danke dir für deine Gegenwart jetzt. Danke dir, dass du nur Freude und Vollmacht schenkst, uns dein Wort mitzuteilen, uns geöffnete Herzens, Ohren, Herzensaugen, dein Wort aufzunehmen, dich zu schauen, wie du bist und wer du bist. Danke, dass dieser Vormittag als Geschenk für uns von dir bereitet ist. Wir wollen es genießen und dir die Ehre geben. Danke, dass du da bist. Amen.
Es ist uns, glaube ich, inzwischen klar geworden, dass Elia öfters vorkommt, auch im Neuen Testament, was ich unheimlich spannend finde. Er kommt öfters vor am Anfang des Dienstes Jesu, des öffentlichen Dienstes Jesu und kurz vorher, als Johannes in der Wüste, also beim Jordan, tätig ist. Er wird von Jakobus genannt, erwähnt als ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, ein Mann wie wir, ein Mann, der betete, ein Mann, der anständig betete. Oder wie man es auch lesen kann, der betend betete, ein Mann, der mit Gott wandelte. Paulus schreibt über ihn im Römerbrief, wo es geht um die Juden, wo es geht um das Evangelium für die Juden. Jesus erwähnt ihn, wenn er in Nazareth in der Synagoge ist. Haben wir ja erwähnt in der Woche, dass er das Beispiel sagt. Also es gab viele Witwen in Israel, die etwas gebraucht hätten, aber Gott sandte Elia in ein heidnisches Land, um eine Heidin abzuholen, das Evangelium für alle Nationen. Und Elia erscheint im Neuen Testament, und zwar bei der Verklärung Jesu ist er anwesend. Warum ist Elia so wichtig? Im letzten Buch des Alten Testamentes, im Maleachi, er war einer der sogenannten kleinen Propheten, heißt es, im letzten Kapitel 3, ab Vers 22, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Und dann kommt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Die Juden rechneten damit, die Jesus noch nicht als Jeschua, als Messias erkannt haben, dass Elia zuerst zurückkommen muss, bevor der Messias kommt. Und aus dem Grund geschieht auch was Merkwürdiges in unseren Augen vielleicht. Jedes Jahr beim Passafest, bei unserem Osterfest, da wird dieses Fest in jüdischen Familien eingeleitet von einer Mahlzeit, die sich Seder-Mahlzeit nennt. Und da isst man Dinge, Brot, Kräuter, die erinnern an den Auszug aus Ägypten. Also alles, was sie essen, hat eine Bedeutung, ist symbolisch für etwas, das geschehen ist. Es ist eine Erinnerungsmahlzeit. Ihr könnt euch da ein paar Beispiele, natürlich gibt es die Matzen, das ungesäuerte Brot, das Brot, das, wo die Sünde, der Sauerteig, ist weg, ist entfernt worden. Es gibt Wein, es gibt bittere Kräuter, damit man auch, das ist das Zurückdenken an die bittere Zeit in Ägypten. Es gibt eine Mischung aus gehackten Äpfeln und Birnen und Walnüssen mit ein bisschen Rotwein, Charoset, das soll erinnern, also die Farbe soll erinnern an den Mörtel, den die Juden als Sklaven in Ägypten gebrauchten, um Ziegelsteine zu herzustellen. Also alles erinnert an etwas. Und was jetzt auffällt bei dieser Sedermahlzeit jedes Jahr, ist, dass ein extra Gedeck auf dem Tisch ist und ein leerer Stuhl am Tisch. Und der Stuhl ist für Elia. Er könnte ja zurückkommen. Spannend. Und man sieht hier das Zurückblicken und auch die Erwartung. Nach so vielen Jahren wird Elia noch immer erwartet. Und bei der Mahlzeit werden dann auch Fragen gestellt. Ich habe ein paar Mal so eine Mahlzeit miterleben dürfen. Es werden Fragen gestellt. Wieso dies und das? Der Jüngste am Tisch soll die Fragen stellen. Und dann wird die Geschichte nacherzählt, wie Israel aus Ägypten befreit wurde. Und wir sehen natürlich noch eine weitere Bedeutung in dem allen, was passiert ist. Wir sind auch aus der Sklaverei befreit worden durch Jesus. Und wir wissen, weil wir Jesus kennengelernt haben, dass der leere Stuhl nicht mehr da sein soll, dass alles schon erfüllt worden ist. Und es ist auffallend, und merken Sie sich das, bevor wir jetzt dann unsere Bibelstelle für heute lesen, dass es in Malachi 3, Vers 22 anfängt mit Mose. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose. Mose wird erwähnt, und dann wird in Vers 23 Elia erwähnt, der zurückkommen soll. Jetzt ist es, nachdem der letzte Prophet gesprochen hat, 400 Jahre Stille gewesen in Israel. Es haben sich keine Propheten zu Wort gemeldet. 400 Jahre Stille, und man fragt sich, ob die Erwartung dann hält, oder? Oder ob sie ein bisschen verblasst, ob man vielleicht ein bisschen weniger erwartet oder überhaupt nicht mehr. Trotzdem noch immer der leere Stuhl. Und man kann sich bei uns fragen, und darüber haben wir schon geredet in dieser Woche, ob bei uns vielleicht die Erwartung der Wiederkunft Jesu ein bisschen verblasst ist. Wir warten schon 2000 Jahre. Aber die Juden warten schon noch viel länger, denn die erwarten Elia noch. Ja, Lukas 9. Und Johannes 1. Finger dazwischen, dass es beide greifbar ist. Zuerst mal Johannes 1. Da taucht auf einmal am Jordan, am gleichen Fluss, wo wir Elia gestern zum Himmel haben fahren sehen, taucht ein Mann auf, der Elia sehr ähnlich ist. Und zwar schon äußerlich. Er trägt einen Kamelhaarmantel. Wir haben das von Elia gelesen in 2. Könige 1,8, wie er gekleidet war. Und in Matthäus 3,4 wird das wieder erwähnt, wird das erwähnt, was Johannes für Kleidung trug, ähnlich. Und als Johannes dann zu predigen beginnt beim Jordanfluss und zu taufen beginnt, dann entsteht ein bisschen Verwirrung, und dann fängt man an zu spekulieren. Es ist kein Mensch noch da gewesen, so wie er. Er ruft zur Buße auf, wie es Elia tat. Er sieht Elia ein bisschen ähnlich, und man wird ein bisschen wach, vielleicht sogar ein bisschen hellwach. Und es kommen die Juden aus Jerusalem, das heißt, Juden aus Jerusalem senden Priester und Leviten zu Johannes, und die sollen ihn fragen: Wer bist du? Johannes 1, Vers 19. Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Den bin ich nicht. Und sie fragten ihn: Was denn, bist du vielleicht Elia? Der sagt: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und der antwortete: Nein. Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben: Was sagst du denn von dir selbst? Und er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Große Verwirrung. Wer bist du denn eigentlich? Was ist das für ein Mann? Und die Frage ist so wichtig, dass aus Jerusalem Leute zum Jordan gesandt werden, um nachzufragen, was ist hier los? Es spricht sich herum, es ist ganz spannend. Und wenn wir dann Lukas 9 lesen, dann ist der öffentliche Dienst von Jesus schon begonnen, hat begonnen. Wir wissen ja, dass er sich von Johannes hat taufen lassen und dass an dem Moment auch was ganz Großartiges geschehen ist, dass eine Stimme vom Himmel aus geklungen hat und dass gesagt wurde, dies ist mein geliebter Sohn. Vom Himmel aus wird bestätigt, dass der Messias gekommen ist, Gottes Sohn. Aber die Verwirrung ist noch immer groß. Und dann sind wir in Lukas 9 und dann lebt Johannes nicht mehr. Denn Johannes der Täufer ist enthauptet worden von König Herodes, der sich die Frau seines Bruders als seine Frau genommen hatte. Und Johannes hat den Mut gehabt, ihn deswegen zu tadeln. Und dann kommt ein Tanzfest, ein Fest. Und dann sagt er irgendwie übermutig Herodes, dass die Tochter von seiner Frau, die nicht seine Frau ist, sondern die Frau seines Bruders ist, sie darf sich etwas wünschen. Und sie redet mit ihrer Mutter und die sagt, du sollst das Haupt, den Kopf von Johannes wünschen. Dann wird er enthauptet. Und dann lebt er nicht mehr. Und dann in der Zeit, nach seinem Tod, da wird Jesus immer bekannter. Und dann hört Herodes, Lukas 9, Vers 7, alles, was geschehen war, und er war in Verlegenheit, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferweckt worden sei, von einigen aber, dass Elia erschienen, von anderen aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Und Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet. Wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er suchte ihn zu sehen. Spannend. Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte. Es war ja ziemlich verwirrend und die Antwort von Johannes war auch nicht direkt klar, oder? So ein bisschen geheimnisvoll. Ich bin nicht Elia, ich bin nicht der Messias, ich bin... Wer ist jetzt Johannes? Wer ist dieser Jesus? Spekulationen, Artikel in der Zeitung, Nachrichten am Fernsehen. Habt ihr schon gehört? Was ist eigentlich los? Und dann redet Jesus mal alleine mit seinen Jüngern in Lukas 9. Und das geschah, als er für sich allein betete. Da waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Und sie antworten und sprachen Johannes der Täufer und andere Elia. Und andere aber, dass er einer der alten Propheten sei, der auferstanden war. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann kommt es. Petrus antwortete und sprach, der Christus Gottes. Du bist der Kommende, auf den wir gewartet haben. Du bist angekommen. Du bist der Christus Gottes. Ein wundervoller Moment, wo die Wahrheit ausgesprochen wird. Und Jesus redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Rede noch nicht darüber, es ist zu früh. Muss mein Dienst vollenden. Darum ging es ja. Und dann kommen wir an in Lukas 9, 28. Da ist unser Text für heute. Aber ihr habt die Stimmung ein bisschen mitgekriegt, oder? Die Verwirrung habt ihr ein bisschen mitgekriegt, die Unsicherheit. Was ist hier los? Und dann geschah es etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Das ist ein bisschen Verwirrung, welcher Berg es war. Sie waren in der Gegend von Caesarea Philippi und von daher sagen viele Leute, dass es der Berg Hermon gewesen ist. Da haben wir letztes Jahr darüber gesprochen, gell Else, welcher Berg das war. Ich gehe davon aus, dass es der Berg Hermon war, aber es ist nicht so wichtig. Jesus geht hinauf, um zu beten. Das ist das Wichtigste. Und 3 seiner Jünger dürfen mit, das sind die 3, die zu seinem engeren Freundeskreis gehören. Jesus hatte ja auch ein Bedürfnis danach, Freunde zu haben, die ihm sehr nahe standen. Er hatte 12 und unter den 12 hatte er 3. Petrus, Johannes, Jakobus, 2 Brüder und Petrus, der eigentlich Simon hieß, der von Jesus einen neuen Namen bekam, Petrus Fels, kräftiger Mensch. Das war er nicht immer. Und es ist interessant, dass er öfters von Jesus Simon genannt wird, und zwar in dem Moment, wo er schwach ist und sehr menschlich ist. Manchmal wird er Simon Petrus genannt und dann wird er wieder Petrus genannt. Aber was ich so toll finde bei Petrus, und das dürfen wir auch für uns annehmen, dass Jesus Simon sieht als Petrus. Jesus sieht der Mensch, den er werden wird. Jesus sieht bei dir, sieht bei uns die Frauen, die er aus uns machen will. Hat ein Ziel mit uns, möchte uns erneuern. Und jetzt geht Jesus den Berg hinauf, um zu beten. Das hat er immer wieder getan. Da ist auch eine sehr gute, sehr wichtige Lektion drin, dass er sich immer zurückzieht. Es ist nicht so, dass Jesus als Gottes Sohn nicht so oft mit Gott reden muss, weil sie sowieso so verbunden sind miteinander. Der Mensch Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, hat manchmal ist er nicht einmal schlafen gegangen, hatte eine ganze Nacht am Berg verbracht, hat sich auch mal ein paar Meter entfernt von seinen Jüngern, hat also mitten im Alltag, könnte man sagen, wo andere auch dabei waren, sich kurz zurückgezogen, ist in sich gekehrt, um mit seinem Vater zu reden. Das war ihm wesentlich, das war ihm wichtig. Und jetzt gehen sie zu viert dann hoch. Und dann heißt es, als er betete, es ist oft während des Gebetes, dass sich etwas tut. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Stellen Sie sich das mal vor. Wir haben Jesus als Mensch gekannt, wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Sind einige von uns gekommen, andere hatten Wichtigeres zu tun oder anderes zu tun. Aber einige von uns sind mitgekommen und er ist in unserer Mitte als Mensch und auf einmal verändert sich sein Gesicht. Und sein Gewand wird weiß, wird strahlend. Das Licht geht auf. Das Licht geht auf. Und nicht, weil ein himmlischer Scheinwerfer jetzt Jesus so ausleuchtet, sondern weil er selber Licht ist. Er strahlt von innen aus. Und vielleicht sagen Sie, ja, das kennen wir von Mose, oder? Der war ja 40 Tage mit Gott alleine am Berg, 40 Tage und 40 Nächte. Und als er dann vom Berg herabstieg, 2. Mose 34, 29, dann heißt es, da wusste oder erkannte Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, weil er mit Gott geredet hatte und als er mit Gott geredet hatte. Er steht da sowohl als weil. Als er mit Gott redete, hat sich bei Mose auch etwas verändert. Und dann heißt es, und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte. Und sie fürchteten ihn, zu ihm heranzutreten. Oder Vers 35, auch in 2. Mose 34, die Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte. Daran denken wir, wenn wir das hier lesen. Und Paulus hat auch darüber geschrieben in 2. Korinther 3, 7, dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Mose blicken konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichtes. Und trotzdem war das, was Mose erlebte, ganz anders als das, was hier geschieht am Berg. Und zwar könnte man das so sagen, dass Mose so lange bei Gott war, dass sich etwas von Gottes Herrlichkeit an ihm abgefärbt hat. Es war sichtbar, dass er in der Herrlichkeit Gottes gewesen war, dass er bei der Herrlichkeit, dass er die Herrlichkeit erlebt hatte. Es gibt Menschen, denen ist anzusehen, dass sie Gott kennen. Ja? Kennen Sie solche Menschen? Man sieht es oft an ihren Augen, an ihrer Ausstrahlung. Es sind Menschen, die Gott kennen. Und Mose war 40 Tage und Nächte bei Gott und da hat sich etwas abgefärbt, da wurde das sichtbar. Bei Jesus war das keine Abfärbung, das Licht kam von innen aus. Er war als Mensch, er ist selber das Licht. Das Licht ging auf, weil Jesus, der Messias, Licht war. Das ist was anderes als Abfärbung. Johannes sagt über ihn in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 30, Lukas 9. Und siehe, zwei Männer redeten mit Jesus am Berg. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit, sie kamen ja aus der Herrlichkeit. Und sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Ich komme bald darauf zurück, nur schnell was über Vers 32. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Die drei sind eingeschlafen während des Gebetes. Sind sie mal eingeschlafen beim Gebet? Ja. Aber hier an so einem herrlichen Moment, wo sie in Jesu Gegenwart am Berg sind und sich extra zurückgezogen haben, um zu beten, wie gibt es das, dass sie eingeschlafen sind? Naja, es war Nacht, heißt es ja. Es ist ja die Rede von am nächsten Tag. Sie haben auch einiges hinter sich gehabt. Und man sieht das immer wieder, dass die Jünger einschlafen, sogar im Hof Gethsemane. Als Jesus sagt, bitte wachet mit mir. Denn es liegen so schwere Stunden vor mir, ich brauche euch. Bitte wachet und betet mit mir. Und wir schlafen manchmal ein. Und ich finde das so überwältigend, dass wir in Jesus einen Fürsprecher haben, einen Gott haben, einen hohen Priester haben, der nie schläft und nie schlummert, der ständig, ununterbrochen für sie und für mich betet. Das ist fantastisch, oder? Er betet immer für uns. Und es kommt bald etwas auf den Jüngern zu, was zu schwer für Worte ist. Und Jesus hat auch schon für Petrus gebetet, weil er weiß, dass Petrus das Ganze nicht verkraften wird. Der mutige Petrus, der sagt, also Herr, mit dir werde ich sterben und so und kannst mit mir rechnen. Und Jesus weiß, das wird nichts mit Petrus. Und er betet für ihn. Und das Tolle finde ich, dass Jesus nicht dafür betet dann, dass Petrus ihm treu sein wird, sondern dass Petrus seinen Glauben nicht verlieren wird in dieser bangen Stunde. Aber so weit ist es noch nicht. Es sind Mose und Elia erschienen aus der Herrlichkeit. Hier steht die hebräische Theokratie, das Gesetz und die Propheten. Mose ist der Vertreter des Gesetzes. Elia ist der Vertreter der Propheten hier. Mose hat dem Volk das Gesetz Gottes gegeben und Elia hat immer wieder zur Buße aufgerufen. Und wenn wir gut zugehört haben, als Andreas predigte am Sonntag, dann hat er einen Vers vorgelesen, der total aktuell ist, in Matthäus 5. Da heißt es in Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, sagt Jesus, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Hier am Berg stehen das Gesetz und die Propheten vor Jesus, der die Erfüllung von beiden ist. Es ist kein Zufall, dass gerade diese beiden Männer da sind. So viel Bedeutung, oder? Das Gesetz und die Propheten stehen hier vor Jesus und die beiden Männer sind aus der Herrlichkeit gekommen und sie sind auch wegen dieser Tatsache, dass sie aus der Herrlichkeit gekommen sind, die einzigen, die Jesus ermutigen können, um den Weg zu vollbringen. Das war auch das Gesprächsthema. Die Jünger konnten Jesus nicht helfen. Petrus hat Jesus gesagt, dass er anfing zu reden über sein kommendes Leiden, hat er gesagt, also Herr, so darfst du nicht reden. Das wird nicht wahr sein. Und Jesus hat an dem Moment gesagt, geh hinter mir, Satan. Jesu Ausgang oder Exodus, sein Sterben, sein Weg, die letzte Etappe, wird hier am Berg besprochen. Und das sind zwei Menschen und Jesus. Jesus war ja Mensch an dem Moment noch. Und die Einzigen, die ihn richtig ermutigen können, sind die zwei, die aus der Herrlichkeit zurückgekommen sind, weil die anderen drei Jünger Jesu noch total irdisch sind. Es geschieht hier Wesentliches. Es geht um den Weg, den Jesus erfüllen soll. Darüber reden sie. Und Petrus hat ganz lieb gemeint, er soll den Weg nicht erfüllen. Das soll er doch nicht alles miterleben müssen, was er hier redet über Leiden und so. Es war das Thema im Himmel, wird Jesus den Weg erfüllen? Das war nicht automatisch, dass das gelingen würde. Er war Mensch. Das war das Thema im Himmel und es war das Thema von Satan. Denn der wollte, dass Jesus den Weg nicht erfüllen würde. Und der hat sich ziemlich gefreut, dass er Petrus so weit gebracht hat, dass Petrus versucht hat, Jesus zu entmutigen. Und Jesus hat gesagt, Satan, geh hinter mir. Es war Petrus. Aber Jesus hat gesagt, Satan, geh hinter mir. Denn Satan hatte einen Platz bei Petrus gefunden und hatte ihn beeinflusst. Und er hat eigentlich gegen Gottes Pläne geredet. Das soll doch nicht passieren. Und jetzt kommen zwei Männer. Und sie reden über seinen Ausgang, Exodus, griechisch, Vers 31, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Gott schenkt Jesus zwei Personen, die ihn ermutigen, die ihm helfen können in seinem Denken, in seinem Ringen über den Weg, den vor ihm liegt. Und diese zwei Männer vertreten dann auch noch das Gesetz und die Propheten. Es ist so voller Symbolik, oder? Und Elia und Mose, wenn man ihr Leben betrachtet, da gibt es auch sehr viele Parallele zwischen diesen beiden Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie einige erwähnen können. Ich denke zuerst mal daran, dass sie beide Wasser geteilt haben. Das Rote Meer, Jordan. Sie haben beide auch Feuer vom Himmel hervorgerufen. Und? Was gibt es noch für Beispiele, wo man sie vergleichen kann?
Mose war in der Wüste und der Elia hat auch in die Wüste geführt.
Sie waren beide in der Wüste. Sie waren beide am Berg Horeb. Sinai, soll derselbe Berg sein. Haben vielleicht in derselben Höhle übernachtet. Haben dort beide etwas von Gottes Herrlichkeit sehen dürfen.
Wurden beide von Gott weggenommen.
Wurden beide von Gott weggenommen. Genau, Mose ist in Anwesenheit Gottes gestorben, man weiß bis heute nicht, wo er begraben ist. Elia wird abgeholt. Sie sind beide gerufen gewesen, sind gehorsam gewesen. Es gibt sehr viele Parallele. Und der Wirsby, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat das Ganze auch aufgelistet. Das ist sehr spannend. Wenn Sie noch weiter studieren wollen, dann sind das die richtigen Studienbücher. Also es gibt viele Parallele und die Menschen stehen hier jetzt aus der Herrlichkeit gekommen, haben die Herrlichkeit mit sich getragen, haben das himmlische Denken mit sich getragen und sind damit die einzigen gewesen, die Jesus wirklich ermutigen konnten. Sie haben über Jesu Ausgang gesprochen. Und ich lerne hier etwas, was schmerzhaft ist, was peinlich ist. Wenn ich an Petrus denke, dass der von Satan gebraucht wurde, in einem Versuch, Jesu abzuhalten von dem, was Gott wollte, dann heißt das, dass ich Gottes Pläne im Wege stehen kann, dass ich das manchmal ganz falsch verstehen kann, was läuft und was dran ist. Und das ist auch so, oder? Manchmal verstehen wir nicht richtig und manchmal reden wir auch voreilig, so wie es Petrus tat, von unserem Gefühl heraus. Und darum ist die Stille in unserem Leben so wichtig, wurde heute erwähnt. Darum ist die Stille so wichtig, dass wir nachdenken, dass wir verstehen über das, was Gott will, das, was Gott mit uns vorhat, dass wir nachdenken darüber, wie Gott denkt, dass wir nicht mehr nur irdisch denken, sondern es ein bisschen lernen, himmlisch zu denken, geistlich zu denken. Dass wir vielleicht mal warten müssen, bis wir aussprechen, was wir denken, weil im Warten, in der Stille neue Gedanken kommen können und Gott auch sprechen kann. Meine Gedanken, spricht der Herr in Jesaja 55, 8 bis 9, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Im Himmel sieht man danach aus, freut man sich darauf, dass Jesus seinen Weg vollenden wird, vollbringen wird. Und darum sind Mose und Elia gekommen. Es wird uns nicht gesagt, was genau besprochen wurde. Es geht uns auch nicht an. Wir sehen, was hier im Großen und Ganzen besprochen wurde. Und dann spricht Petrus zu Jesus, sie stehen da, sie staunen, sie sind überwältigt, sie haben mal nichts zu sagen, aber Petrus kann nie so richtig lange warten, bis er was sagt. Irgendwann muss es kommen, sonst zerplatzt er. Und er sagt in Vers 33, es geschah, als sie von ihm schieden, die Menschen waren dabei wegzugehen. Es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und dann sagt es, und er wusste nicht, was er sagte. Er ist so begeistert. Er denkt, ich möchte diesen Moment festhalten. Das Gefühl kennen wir auch, gell? Dann denken wir, morgen ist die Freizeit vorbei, wie gibt es das, so schnell gegangen. Wir möchten diesen Moment festhalten, ein bisschen noch länger hier bleiben. Das kann Andreas aber nicht verkraften. Wir möchten noch ein bisschen hierbleiben, ein bisschen länger, aber das wäre nicht gut für uns. Es wartet das normale Leben wieder, es wartet der Alltag, es warten unsere Aufgaben. Wir haben hier eine Zeit auf einem Berg verbringen dürfen, ein bisschen abgeschieden vom normalen Alltag, von allem, was wir normal erleben. Wir haben das genossen. Und wir können nicht sagen, lass uns jetzt, also wenn die sagen, dass die Betten schon belegt sind, dann können wir ja ein paar Hütten bauen. Aber wir müssen nach Hause und Jesus muss zurück zur Erde, um seinen Weg zu vollbringen. Das ist es. Es ist das schöne Gefühl, das sie festhalten wollen. Aber ich vermute, dass auch bei Petrus das dabei war, dass er dachte, wenn wir jetzt oben bleiben, dann kann ich Jesus doch schonen. Dann muss er den Weg nicht vollbringen. So toll hier mit in Gottes Anwesenheit und Elia und Mose und so, so herrlich alles. Dann können wir diese Schlimme entgehen. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, Vers 34, kam eine Wolke und überschattete sie. Das hat Mose auch gekannt, Wolken, oder? Während der Wüstenreise schon die Wolkensäule, die immer da war, und die Feuersäule. Die Wolkensäule, die da beim Zelt dann war, als Mose mit Gott gesprochen hat, die Wolkensäule, die ihnen den Weg gezeigt hat, das kannte Mose. Die Wolke am Berg Horeb, von woraus Gott gesprochen hat, er ist dann in die Wolke hineingegangen. Sie werden überschattet von einer Wolke und sie fürchteten sich, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke. Und die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Wo haben wir das gehört? Bei der Taufe Jesu. Aber es ist jetzt doch etwas neu in dieser Aussage. Es ist nicht so ganz gleich wie bei der Taufe. Was ist der Unterschied? Ihn hört. Das wird jetzt gesagt. Dies ist mein auserwählter Sohn, an dem ich ein Wohlgefallen habe bei der Taufe. Und hier ihn hört. Eine unheimlich wichtige Aussage. Wer Jesus als Gottes Sohn erkennt, darf sich freuen. Aber es wird auch von ihm gefragt, dass er auf ihn hört. Auf ihn hört. Dass er ihn hört, dass er das lernt und dass er auf ihn hört. Man soll ihm gehorchen. Die Liebe für Jesus und die Gehorsam und Gehorsam gehen zusammen. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Liebe wollen wir auch gerne erfahren von Gott und Trost und Ermutigung. Aber Gehorsam ist etwas schwieriger, aber es geht zusammen. Unsere Liebe Gott gegenüber oder Jesu gegenüber zeigt sich darin, dass wir sagen, dein Wille geschehe. Das wird Jesus auch bald sagen, dein Wille geschehe. Und dann beten wir auf Erden wie auch im Himmel, aber wir sollten eigentlich auch noch dazu was beten und auch in meinem Alltag. Denn sonst bleibt das ein bisschen weit weg, oder? Dann betrifft das nicht unbedingt mich. Ihn höre. Dieser ist mein auserwählter Sohn. Hier ist der Beweis. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und sie verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Petrus sagt erst viel später, in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. 1. Petrus 2. Denn er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Es muss total beeindruckend gewesen sein. So was vergisst man nie. Und sie haben darüber geschwiegen. Jesus hat es ihnen auch gesagt. Es gibt Parallelstellen, 2 in den Evangelien. Und in einer Parallelstelle heißt es, dass Jesus sagt, sie sollen nicht davon reden, was sie hier oben erlebt haben. Und das haben sie auch nicht gemacht. Aber Petrus hat davon geschrieben. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. Wir sind Augenzeugen gewesen. Und wir werden das nie vergessen. Auch nicht die Stimme, die wir gehört haben. Dies ist mein geliebter Sohn. Wir werden das nie wieder vergessen. Es hat Petrus geprägt. Vers 36. Sie schwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Es war zu groß für Worte. Was soll man sagen, wenn man sowas erlebt hat? Es war zu groß. Aber es war auch noch nicht die Zeit. Darüber haben wir auch gesprochen in diesen Tagen, dass es Zeiten gibt, wo wir noch schweigen sollen, wo es noch nicht dran ist zu reden, wo wir schweigen sollen. Und am nächsten Tag, am folgenden Tag, es ist also Nacht auch noch gewesen, es war vielleicht in der Nacht, als sie von dem Berg herabgestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und er schreit und er zerrt ihn unter Schäumen und er ist zurück in der bösen Welt. Sie sind von der Herrlichkeit wieder auf Erden gelandet. Und das werden wir morgen auch tun, zwar ganz anders, aber trotzdem, man landet wieder. Und es fängt der Alltag wieder an. Für manche von uns ist das Einsamkeit. Für andere ist das Stress, Arbeit, Kinder, was halt auch. Aber solange wir auf dieser Erde leben, sind wir dazu berufen, Gottes Weg zu gehen. In aller Treue, in Geduld, in Vertrauen, in Abhängigkeit, in Gehorsam. Es fängt gleich wieder an, als Jesus wieder auf Erde gelandet ist. Und dann kommt später seine zweite Leidensankündigung. Er redet jetzt immer mehr, immer öfters mit seinen Jüngern über das, was kommt. Und dann heißt es in Vers 51 von Lukas 9, es geschah, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Es war Zeit. Es gab keine Zeit auch mehr für viele Umwege oder extra Dinge. Es wartete Jerusalem, es wartete das Passafest. Und er war ja das Lamm, das in Jerusalem geschlachtet werden würde. Und er richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Er wurde auch ermutigt. Ich will diesen Weg gehen, ich will diesen Weg erfüllen. Und trotzdem treffen wir ihn dann auch im Garten, im Hof Gethsemane, wo er ringt. Es kommt immer näher. Es kommt immer näher, wo er ringt vor Gott. Und Gott fragt, ob er den bitteren Kelch nicht irgendwie wegnehmen kann, ob es keine andere Möglichkeit gibt. So reden wir manchmal mit Gott. Und für Jesus war das das Tiefste, das Größte, so was, was wir nie erleben werden. Und dann ringt er sich durch. Und dann schlafen die Jünger wieder im Hof Gethsemane. Und dann kommt diese kräftige Aussage, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Aber zuerst sind Engel gekommen, um Jesus Kraft zu geben. Wir dürfen mit Gottes Hilfe rechnen in unserem Leben, so wie Jesus auch mit Gottes Hilfe rechnen durfte. Und seine Hilfe kommt vor allem dann, wenn wir gehorsam sind. Er hat den Weg erfüllt. Er hat gezeigt, er hat bewiesen, Gott hat das bestätigt, dass er der Messias war und dass wir nicht mehr auf Elia warten müssen. Und interessant ist, dass in einer Parallelstelle, es gibt ja zwei, dass dann die Jünger fragen, wenn sie mit Jesus vom Berg zurückkehren, wie sollen wir das denn eigentlich sehen mit Elia? Wie sollen wir das sehen? Und dann sagt Jesus ihnen, er ist tatsächlich gekommen, hat gelitten, ist gestorben. Und dann redet Jesus über Johannes. Und dann sagt er, die Menschen haben ihn nicht als Elia erkannt. War er ein auferstandener Elia? Nein, das war er nicht. Er war ein Typus. Man konnte ihn als Elia sehen, erkennen. Dieser Mensch, der am Jordan zur Buße aufgefordert hat. Wie sollen wir denn das mit Elia sehen? Und Jesus sagt, er war schon da. Aber ihr braucht offene Ohren und Augen, um das zu erkennen. Und damit ist das so tragisch, dass der Stuhl bei der Sedermahlzeit noch immer leer bleibt und dass das, was da erinnert wird, das, was da gesprochen wird von der Befreiung aus Ägypten und so weiter, dass man nicht erkennt, dass das eigentlich alles geschehen ist und dass uns dieselbe Freiheit angeboten wird, wie dem alten Volk damals aus der Sklaverei befreit von Mose. Jesus ist die Tür zum Leben. Jesus bietet uns Befreiung an. Und es wurde auch gesagt, es ist vollbracht. Zuerst hat Jesus noch am Kreuz ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da kommt das Wort Eli zweimal vor, mein Gott. Und dann sagen die Leute, die da stehen, die Zuschauer, ach schau, er ruft Elia. Warten wir mal ab, ob Elia ihm helfen kann, das ist interessant. Schauen wir mal, ob Elia kommt oder ob er sich selbst retten kann, wenn Elia nicht kommt. Immer diese Frage. Und diese Blindheit, so tragisch. Und Jesus hat das klar gemacht. Elia ist in Johannes zurückgekehrt, man hätte das erkennen können, aber ich muss sagen, ich hätte das auch sehr schwer gefunden damals. Wir haben das Wort, wir haben die Erklärung, wir haben die ganze Geschichte, ein Segen oder ein Geschenk. Wir haben den Überblick und wir dürfen immer mehr verstehen. Es haben Leute hier aus der Gruppe gesagt, wir sind so dankbar, dass wir mal uns mit dem Alten Testament beschäftigen mussten, denn das hätten wir von uns heraus nie gemacht. Aber wie spannend das ist, oder? Und wie das zusammenpasst mit dem Neuen Testament, wie man immer mehr sieht und entdeckt und wie kostbarer damit auch alles wird, was wir wissen. Und wir wissen so vieles noch nicht. Und damit verstehen wir jetzt auch, warum Elia so wichtig gewesen ist und warum wir uns mit ihm beschäftigt haben. Und warum er auch immer wieder im Neuen Testament erwähnt wird, auch im Römerbrief, wo es geht um die Juden, das Evangelium für die Juden. Dies ist mein geliebter Sohn, ihm hört. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, mit welchem Vers ich werde abschließen, wir angefangen haben in diesen Tagen. Das war ein Vers aus Jesaja 40. Ein Vers, der sehr auf Elia zutrifft. Fang an bei 28. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht. Er ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und ich möchte enden mit einem Vers aus Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommet her, alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken, ich will euch erquicken. Passt zu diesem Vers, oder? Es geht aber jetzt um Jesus. Es geht um den Sohn Gottes, der uns einlädt, um immer wieder zu kommen und uns erquicken zu lassen, um unseren Schutz, unsere Zuflucht bei ihm zu suchen, um in Verbindung mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Auch so toll, dass er unterwegs zum Kreuz noch kurz einen Besuch gemacht hat bei Maria und Martha und ihnen das noch gesagt hat, pass auf, ich zeige euch, was wirklich wichtig ist. Nicht so sehr, was ihr tut, nicht das Rennen, schaut, dass ihr nicht ins Rennen kommt in diesem Leben. Nehme Zeit und setz dich zu meinen Füßen. Ich habe euch etwas zu sagen. Ich möchte euch lehren, unterrichten. Ich möchte euch den Weg zeigen. Da finden wir Kraft. Auch wenn wir jetzt von hier gehen morgen, da finden wir Kraft. Bei Jesus allein. Beim Erlöser, beim Heiland, beim Sohn Gottes. Um den es in dem ganzen Buch hier geht, vom Alten Testament, vom ersten Buch an, bis zum letzten Buch. Es dreht um Jesus. Und es geht auch nicht ohne Jesus. Und wir werden jetzt die Mahlfeier dann feiern miteinander und dann brechen wir das Brot. Und dann verstehen wir auch, dass der, der auf Golgatha starb, das Brot des Lebens war. Die Matze war. Ungesäuert, ohne Sünde. Das Brot, die Matze, musste auch gestreift sein nach dem Gesetz. Und Jesus hatte ja Striemen von der Geißelung, war eigentlich gestreift. Das Brot musste Löcher haben. Und Jesus wurde durchbohrt, hatte Löcher. Das Brot des Lebens. Ein Wort, eine Bibel voller Bedeutung. Und ich bin so dankbar, dass wir das Wort, dass wir Zeit hatten, um diese Tage miteinander dieses Wort zu entdecken, etwas mehr davon. Und ich hoffe, wenn du da mit dem Hut da diese Zettel ziehst für nächstes Jahr, für die Freizeit, dass wir alle dabei sein dürfen, kann ich nicht beeinflussen. Aber es wäre schön. Kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. Und das sind wir alle, vielleicht nicht heute, aber dann morgen. Es gehört zum Leben. Ich will euch Ruhe schenken, ich will euch erquicken. Dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und erfüllt den Weg, den er für euch vorbereitet hat. Sei gesegnet und sei einen Segen. Dort, wo du bist, dort, wo sie sind. Wir beten. Vater, was für ein Wunder, dass drei Männer die Herrlichkeit deines Sohnes haben sehen dürfen am Berg. Was für ein Wunder, dass wir auch in diesem Leben, hier unserem Leben, hier auf Erde, manchmal etwas von deiner Herrlichkeit kosten dürfen, sehen dürfen, im Gebet, in deinem Wort. Weil du ein Gott bist, der lebt und der sich offenbaren will, wie schön, wie wunderbar, dass wir in Jesus deine Herrlichkeit gesehen haben, sie in seinen Worten gehört haben, sie in seinem Wesen gespürt haben. Wie dankbar sind wir, Herr, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Wie herrlich, dass wir, wenn wir uns zu Jesus bekennen, wissen dürfen, dass wir geliebte Töchter, geliebte Kinder Gottes sind. Wie herrlich, dass wir wissen dürfen von der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Und wie herrlich, wie gut, dass wir wissen dürfen, dass unser Weg hier auch auf ein Ziel zugeht. Und dass wir dich einmal sehen werden in der Herrlichkeit, so wie du bist. Dass du uns dort überkleiden wirst mit einem neuen Kleid. Und wir freuen uns darauf, Herr. Wir freuen uns total darauf. Aber solange wir noch hier sind, möchten wir dich bitten, uns den Weg zu zeigen, uns zu stärken. Wir wollen dir danken, dass du für uns betest, dass du uns siehst, dass du uns nachgehst, dass du vorangehst, auch wenn wir morgen ganz verschiedene Wege gehen, dass du mitgehst. Wir wollen dir danken und dir sagen, Herr, wir könnten uns das nicht vorstellen, wie das wäre, ohne dich zu leben. Wir können uns das nicht mehr vorstellen. Wir wollen uns das nicht mehr vorstellen. Wir danken dir. Wir danken dir, himmlischer Vater, für Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du den ganzen Weg erfüllt hast, damit wir leben dürfen. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. So segne uns und setze uns zum Segen. Amen.